NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. 100% Mann St. Martin. Der neue SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz, der bricht alle Rekorde. Die SPD gibt sich euphorisch. Wir hören gleich Reaktionen der Mitbewerber. Heute hat der Prozess gegen Georg Funke begonnen. Der Bankmanager der zusammengebrochenen HRE-Bank gilt als Symbolfigur der Finanzkrise 2008. Und in Hannover, da startet die Cebit-Messe für Besucher. Doch zunächst interessieren uns die Berliner Reaktionen auf neue Nazi-Vorwürfe aus der Türkei, ausgesprochen vom türkischen Präsidenten Erdogan. Sie haben eine neue Qualität erreicht. Jetzt trifft Erdogan die Kanzlerin persönlich. Sie wende Nazi-Methoden gegen meine türkischen Brüder in Deutschland und die Minister an, schimpfte Erdogan in Ankara. Hatte die Kanzlerin bislang noch gelassen reagiert, scheint jetzt bei ihr das Ende der Geduld erreicht. Jens Wiening.
Am Nachmittag kam dann auch die Kanzlerin selbst nicht mehr um ein Statement herum. Am Rande der Messe Cebit sagte sie:
Mein Satz, dass die Nazi-Vergleiche von Seiten der Türkei aufhören müssen, gilt. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und wir werden nicht zulassen, dass der Zweck die Mittel immer wieder heiligt und jedes Tabu fällt, ohne Rücksicht auf das Leid derer, die im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden.
Es war eine indirekte Drohung, doch noch die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland zu verbieten. Gestern hatte der türkische Präsident Erdogan Angela Merkel erstmals persönlich Nazi-Methoden vorgeworfen. Die richteten sich gegen seine türkischen Brüder in Deutschland und die Minister, die für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei werben wollen. Dabei hatte erst vor einigen Tagen die Bundesregierung der Türkei eine sogenannte Verbalnote zukommen lassen. Darin verlangt die Bundesregierung von Ankara eine konstruktive Zusammenarbeit bei der Vorbereitung der Wahlen. Doch Erdogan ließ sich davon offenbar nicht beeindrucken. Deshalb wurde bereits am Mittag die Sprecherin von Angela Merkel nach möglichen Sanktionen gefragt.
Die Bundesregierung beobachtet das sehr aufmerksam. Es bleibt dabei, Nazi-Vergleiche sind inakzeptabel, egal in welcher Form.
So Ulrike Demmer auf der Bundespressekonferenz. Rund 20 Minuten lang versuchten die Pressevertreter, etwas Neues aus der Sprecherin von Merkel herauszukitzeln.
Oder wenn etwas inakzeptabel ist und es trotzdem passiert, was passiert dann?
Die Bundesregierung beobachtet das aufmerksam.
Letztlich griff Martin Schäfer, der Sprecher des Außenministeriums, seiner Kollegin unter die Arme. Außenpolitik sei immer auch eine Frage der Abwägung.
Wem nutzt es wirklich, wenn wir mit gleicher Münze heimzahlen und in der gleichen Sprache antworten, wie das der türkische Präsident tut? Es nützt im Wesentlichen dem türkischen Präsidenten, dies Verfassungsreferendum vom 16. April mit von einer Mehrheit der türkischen Staatsangehörigen in der Türkei und dann auch unter Beteiligung Deutscher durchzubekommen. Unser Eindruck ist durchaus, dass je mehr wir da sozusagen mit aller Heftigkeit zurückschlagen, umso mehr gehen wir dieser Taktik der türkischen Regierung, der türkischen Regierungspartei und des türkischen Präsidenten irgendwie auf den Leim.
Der Streit um die Nazi-Vergleiche und die passende Reaktion ist nicht das einzige Problem der Bundesregierung. Denn was heute bekannt wurde, obwohl seit langem versprochen, hat die Bundesregierung immer noch keinen konsularischen Zugang zu Deniz Yücel. Der Journalist mit einem deutschen und einem türkischen Pass sitzt seit Wochen wegen angeblicher Terrorunterstützung in der Türkei in Haft.
Jetzt ist aber Schulz, so sprach die SPD, als sie Martin Schulz auf den Schild hob. Er sollte Kanzlerkandidat und auch Parteichef werden. Und gestern war es dann soweit. Die Delegierten des Sonderparteitages folgten ihrem Parteivorstand und stellten sich hinter den Kandidaten. Und zwar mit unglaublichen 100%. Das hat es noch nie gegeben. Alle gültigen Stimmen für einen Kandidaten, keine Gegenstimme. Schulz, dem in der ersten Euphorie Attribute wie St. Martin oder Super Martin zugesprochen wurden, der muss jetzt liefern. Ob es dabei 100% bleiben kann?
Ich glaube, dass dieses Ergebnis der Auftakt zur Eroberung des Kanzleramtes ist. Und deshalb nehme ich das. Deshalb nehme ich die Wahl an. Vielen Dank.
Dieser Auftakt, unglaublich. Mr. 100% Martin Schulz. Wird er sich am Ende doch nur als Scheinriese entpuppen? So in etwa versuchen die politischen Gegner der berauschten SPD etwas Bodenständiges entgegenzusetzen.
Wir regieren, wir übernehmen Verantwortung und die SPD macht Show.
Behauptet fest Peter Tauber, der CDU-Generalsekretär in der ARD. Tauber wirft den Sozialdemokraten vor.
Na, erstmal ist es 100% unkonkret, was die SPD da gestern abgefeiert hat. Man muss auch noch mal sich bewusst machen, wie sehr sie unter Sigmar Gabriel gelitten haben muss, dass sie sich jetzt so über Martin Schulz freuen kann. Das sei ihr gegönnt.
Gönnen, kontert SPD-Amtskollegin Katharina Barley. Gönnen sollte man dem gerade gekürten Spitzenkandidaten etwas Zeit, um das SPD-Programm auszuarbeiten.
Frau Merkel regiert jetzt seit 11 Jahren und man hat überhaupt keine Ahnung, was sie für konkrete politische Ansichten hat. Also das muss jetzt Martin Schulz, glaube ich, nicht nach 2 Monaten vorlegen.
Weniger vorgelegt als skizziert hat Martin Schulz bislang einige Punkte auf seiner Agenda, wie ein verlängertes Arbeitslosengeld und Qualifizierung für ältere Arbeitnehmer oder gebührenfreie Bildung von der Kita bis zum Studium. Steuer- und Rentenpolitik bleiben noch vage. Schulz verweist dabei auf den Programmparteitag im Juni. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch zeigt sich weniger geduldig, pocht im Deutschlandfunk darauf, dass die SPD schon jetzt klare Kante zeigen könnte, wenn sie es ernst meint.
Wenn ich das Beispiel Managergehälter nehme, wo Martin Schulz ja vergleichsweise konkret ist, indem er sagt, das wollen wir begrenzen, das wird im Deutschen Bundestag von der SPD de facto blockiert. Das geht genau nicht, dass auf der einen Seite locker flockig mit der CDU regiert wird und die Politik fortgesetzt wird und auf der anderen Seite Martin Schulz der Anführer der außerparlamentarischen Opposition ist. Nein, hier muss er Farbe bekennen.
Apropos Farbe. Die Grünen, die zusätzlich vom Schulz-Effekt ins Umfragetief gesogen werden, sie vermissen Grüntöne im neuen SPD-Rosa-Rot. Von ökologischer Modernisierung höre man kein Wort. Parteichef Cem Özdemir erwartet ohnehin vom frisch gebackenen SPD-Supermann keinen Politikwechsel.
Wir sind jetzt in der Phase, wo es nicht mehr darum geht, mit wem wird Merkel Bundeskanzlerin, sondern wir sind jetzt in der Phase, wird die große Koalition des Streits und des Stillstands künftig von Frau Merkel weiterhin oder von Martin Schulz geführt.
Wohin die Schulz-Euphorie führt, mag schon bald das Saarland zeigen. Dort wird am nächsten Sonntag das Superwahljahr 2017 eingeläutet.
Bettina Nutz über Reaktionen aus der Hauptstadt nach der Wahl von Martin Schulz zum SPD-Chef. Georg Funke galt als Symbolfigur des gierigen Bankers. Gut 9 Jahre nach dem Zusammenbruch der Immobilienbank Hypo Real Estate steht deren Ex-Chef nun vor Gericht. Die Weltfinanzkrise von damals ist heute beinahe bereits vergessen und sie wird mit diesem Prozess noch einmal in Erinnerung gerufen. Nur eine milliardenschwere Finanzspritze des Staates konnte den Zusammenbruch der HRE-Bank verhindern. Aus München berichtet Rigobert Kaiser.
Der 61-jährige Funke, der zur Symbolfigur des gierigen, verantwortungslosen Bankers geworden ist, will erst morgen in einer umfassenden Erklärung Rede und Antwort stehen. Für seinen Anwalt Wolfgang Kreuzer steht aber bereits fest, sein Mandant habe sich nichts zu Schulden kommen lassen.
Die Bilanzen waren richtig, objektiv richtig. Zweitens, Herr Funke war nicht derjenige, der diese Bilanzen erstellt hat. Aber was seine Pflicht ist, er hat es intern überprüfen lassen und extern. Und die dritte Basis ist, es gibt keine einzige Zeugenaussage, nicht in Spur einer Andeutung, dass irgendwo eine Anweisung bestanden hätte, die Zahlen zu schönen oder irgendetwas schöner darzustellen, als es war.
Vor dem Münchner Landgericht geht es nicht um die Frage, wer die Pleite der HRE zu verantworten hat. Das war eine Folge der Lehman-Pleite, wie ein Untersuchungsausschuss des Bundestages festgestellt hat. Funke und sein mitangeklagter ehemaliger Finanzvorstand Markus Fell müssen sich im Strafverfahren nur wegen geschönter Unternehmensbilanzen verantworten, erläutert Gerichtssprecherin Andrea Tietz.
Tatsächlich wirft die Anklage Ihnen vor, dass Sie vorsätzlich hier falsche Angaben gemacht haben, dass Sie also wussten, dass die finanzielle Lage der HRE-Gruppe deutlich schlechter war, als das im Geschäftsbericht 2007 und im zweiten Quartalsbericht 2008 zum Ausdruck kam.
Am ersten Verhandlungstag versuchte der damalige HRE-Finanzvorstand Markus Fell, die Vorwürfe zu entkräften, indem er auf die vielen Warn- und Risikoanmerkungen hinwies, die in den Berichten auf eine Verschärfung der Finanzkrise und auch der Lage der Bank hindeuteten. Er kritisierte die Staatsanwaltschaft, die in ihrer Anklage den Bericht zum ersten Quartal 2008 nicht erwähnte, obwohl gerade in ihm sehr umfangreich auf die sich zuspitzende Lage hingewiesen worden sei. Auch Georg Funkes Anwalt Wolfgang Kreuzer findet in der Anklage der Staatsanwaltschaft viele Mängel.
Wir erwarten eigentlich, dass die Staatsanwaltschaft das fortsetzt, was sie im letzten Jahr gemacht hat, nämlich vehemente Verfolgung von Bankern. Zweimal, nämlich gegen die Landesbank und auch gegen die Spitzen der Deutschen Bank. Zweimal Schiffbruch erlitten. Wir werden dafür kämpfen und auch erwarten, dass das der dritte Schiffbruch wird.
Der wahre Schuldige am HRE-Desaster, setzt Kreuzer noch einen obendrauf, müsse sich eh nicht verantworten.
Für mich der entscheidende Schlag war diese ungeschickte Bemerkung von Herrn Steinbrück, der sagte, die Bank muss ohnehin abgewickelt werden. Ab da gibt es natürlich für diese Bank von anderen Banken kein Geld mehr.
Das Urteil wird frühestens im September gesprochen.
In München hat also der Prozess gegen Georg Funke begonnen. Der Bankmanager wird beim Zusammenbruch der HRE Bank 2009, so wird ihm vorgeworfen, soll er die Zahlen geschöner dargestellt haben, als sie dann tatsächlich waren. Doch der schiebt die Verantwortung auf die Politik. Wolfgang Schrag kommentiert.
Es muss doch einer verantwortlich sein für die Finanzkrise. Die hat ab 2007 die Welt in Atem gehalten mit immer neuen Horrormeldungen über marode Banken, das Platzen der Immobilienblase und toxische Papiere. Und mittendrin stand irgendwann die deutsche Immobilienbank Hypo Real Estate. Wir wollen, dass einer Verantwortung übernimmt, denn wir Steuerzahler haben diese Bank schließlich vor dem Kollaps gerettet und, so sieht es aus, dafür alles in allem rund 17 Milliarden Euro bezahlt und die meisten davon dürften verbrannt sein. Die andere Frage ist, ob die beiden Banker, die jetzt in München vor Gericht stehen, die richtigen sind, ob sie strafrechtlich verantwortlich gemacht werden können. Gerade Ex-Bankenchef Georg Funke war das deutsche Gesicht der Finanzkrise, als Bankster verschrien oder schlechtester Banker Deutschlands tituliert. Die HRE wurde schon mal Drecksbank genannt, denn sie habe in ihren Geschäftsberichten und Aktionärsbriefen bis zum Schluss beschönigt und verharmlost und damit die Bilanz gefälscht, so meint die Staatsanwaltschaft. Schon nach dem ersten Verhandlungstag ist das mehr als fraglich. Der ehemalige Finanzchef der HRE, Markus Fell, wirkt alles andere als ein gieriger Banker, der nicht genug kriegen konnte. Er ist ein Zahlenmensch, ein Controller. Sein Statement glich eher einem Pro-Seminar in Bilanzrecht denn einer emotional vorgetragenen Verteidigung. Trotzdem legte er den Finger in die Wunde. Die Staatsanwaltschaft habe einige Passagen der Bilanz zitiert, viele andere aber nicht. Und er machte klar, um ihn herum saßen zig Experten, die Einschätzung im Geschäftsbericht teilten, ob von innen oder außen, ob im Aufsichtsrat oder bei den Wirtschaftsprüfern. Die Bank sei vor der Lehman-Pleite nicht in Schwierigkeiten gewesen. Und Ex-Bankenchef Funke hat schon angekündigt, dass er vor allem zwei für den Zusammenbruch der Bank verantwortlich macht. Ex-deutsche Bankchef Ackermann und den ehemaligen Bundesfinanzminister Steinbrück. Einer muss doch für die Finanzkrise verantwortlich sein. Das mit Hilfe des Strafrechts zu lösen, erweist sich wieder einmal als absehbarer Fehlschlag. Der Prozess ist noch lange nicht zu Ende. Es wäre aber verwunderlich, wenn wir als Öffentlichkeit am Ende befriedigt aufatmen könnten.
Der Kommentar von Wolfram Schrag im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um gleich 18.43 Uhr. US-Präsident Trump behauptet hartnäckig, er sei von der Vorgängerregierung unter Barack Obama abgehört worden. Und das sei sogar eine Gemeinsamkeit, die er mit der Bundeskanzlerin Merkel habe. Und es bleibt eine vermeintliche Gemeinsamkeit, denn Merkel ist tatsächlich abgehört worden, Trump dagegen nicht. Das hat die Anhörung von FBI-Chef James Comey heute im Kongress ergeben. Und noch etwas anderes ist dort ans Licht gekommen, die mögliche Russland-Connection von Trumps Wahlkampfteam. Andreas Horchler mit Einzelheiten.
Es ist ein nicht ganz einfacher Tag für die US-Republikaner. Zum ersten Mal bestätigte FBI-Chef James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, die Bundespolizei lässt nicht nur die Rolle Russlands im US-Wahlkampf untersuchen, sondern auch, ob es Verbindungen und Absprachen zwischen Trump-Kampagne und Russland gab.
The FBI, as part of our counterintelligence mission,
das FBI untersucht im Rahmen unserer Anstrengungen gegen den Terrorismus die Versuche Russlands, unsere Wahlen 2016 zu beeinflussen. Das schließt Ermittlungen bezüglich jeder Art von Verbindungen zwischen Personen der Trump-Kampagne und Russland sowie einer Koordination des Wahlkampfteams mit den russischen Bemühungen ein.
There was any coordination between the campaign and Russia's efforts.
James Comey wurde von Demokraten ausführlich nach der Rolle Russlands im Zusammenhang mit der Trump-Wahlkampfkampagne befragt. Republikaner wollten dagegen wissen, ob Presseveröffentlichungen mit Geheimdienstinformationen nicht die nationale Sicherheit gefährdeten und Straftaten darstellten. Die Russland-Connection, eine Erfindung, die von der Wahlniederlage der Demokraten und ihrer Spitzenkandidatin Hillary Clinton ablenken soll, twitterte der Präsident unmittelbar vor der Anhörung. Fake News, das weiß jeder, wiederholte Trump. Einfach fiel James Comey die Antwort beim zweiten Thema des Ausschusses, als Demokrat Adam Schiff den FBI-Direktor fragte, ob Barack Obama seinen Nachfolger im Wahlkampf im Trump Tower abhören ließ. Wie Trump in einer Vielzahl von Twitter-Nachrichten behauptet hatte, antwortete er:
Ich habe keine Information, die diese Tweets unterstützen würde. Und wir haben im FBI umfassend nachgeschaut.
Schiff konfrontierte den FBI-Direktor mit Twitter-Nachrichten Donald Trumps, der Obama als schlimmen oder bösen Mann bezeichnet hatte, der ihn abhören ließ. Das sei Watergate, das sei McCarthyismus. Die Antworten waren kurz im Kern: Obama hat nichts dergleichen getan. Trumps Tweets und die Abhörvorwürfe haben keinen Bestand. Die Untersuchungen des FBI laufen. Wie lange sie dauern werden, das wollte Comey nicht sagen. Können der Rücktritt von Trumps ehemaligem Kampagnenchef Paul Manafort wegen seiner Russland-Verbindungen, die Attacke auf Computer der Demokraten im vergangenen Sommer, die Treffen zwischen dem designierten Sicherheitsberater Michael Flynn und dem russischen Botschafter in Washington, die Gespräche zwischen Justizminister Jeff Sessions und eben diesem Botschafter, können alle diese Ereignisse Zufälle sein, die nichts miteinander und nichts mit der Wahl zu tun hatten? Fragte Adam Schiff für die Demokraten im Ausschuss. Eine abschließende Antwort gab es nicht. Noch nicht.
In Europa, da haben sie heute die Ohren gespitzt, denn endlich hat die britische Regierung bekannt gegeben, wann sie in die Verhandlungen über den Ausstieg aus der EU eintreten will, und zwar am 29. März. Nach Artikel 50 der EU-Verträge beginnt danach eine Phase, die längstens 2 Jahre dauert und an deren Ende die Briten endgültig draußen sind. Kai Küstner aus Brüssel.
Ab dem kommenden Mittwoch beginnen die Brexit-Stoppuhren zu laufen. An diesem Tag will die britische Premierministerin Theresa May offiziell das Scheidungsgesuch bei der EU einreichen. Von da an haben dann beide Seiten exakt 2 Jahre Zeit, ein Austrittsabkommen zu verhandeln. Gelingt das nicht und gibt es keine Fristverlängerung, würden die Briten dennoch die EU verlassen, dann allerdings ungeregelt.
We are ready. To begin negotiations.
Wir sind bereit, mit den Verhandlungen zu beginnen, erklärte jetzt der Chefsprecher der EU-Kommission Margaritis Ginas. Der verriet, man sei vorab über den von London nun offiziell verkündeten Termin informiert worden. Am 29. März soll der Brief, in dem die Briten ihren Austrittswillen bekunden, nun also bei der EU eintreffen. Dann ist zunächst Ratspräsident Tusk gefragt. Er wird einen Entwurf vorlegen müssen, indem er die Leitlinien formuliert, an denen sich die EU bei den anstehenden Verhandlungen orientieren will. Diese Rohfassung will er den 27 EU-Mitgliedstaaten nun innerhalb von 48 Stunden nach Eintreffen des Brexit-Briefes zuschicken, wie er jetzt über Twitter verkündete. Über diese Leitlinien werden sich dann Merkel und Co. bei einem EU-Sondergipfel beugen. Der erste Schritt nach der Mitteilung ist die Verabschiedung von Leitlinien durch die Staats- und Regierungschefs. Das ist die politische Reaktion, wenn Sie so wollen. Ein genaues Datum für diesen Sondergipfel gibt es noch nicht. Doch eins dürfte jetzt schon klar sein, die eigentlichen Verhandlungen mit London dürften kaum vor Juni oder Juli beginnen. Dabei gibt es überhaupt keine Garantie dafür, dass diese Verhandlungen über die Scheidung nicht doch in einen echten Rosenkrieg ausarten. Auch wenn beide Seiten immer wieder betonen, dass sie eng befreundet bleiben wollen, warnte EU-Ratspräsident Tusk die Briten erst vor wenigen Tagen, bitte jede Form von Einschüchterungsversuchen zu unterlassen. Wir werden uns von Drohungen keine Angst einjagen lassen. Ich kann Ihnen versichern, das wird nicht fruchten. So Tusk, der dabei Äußerungen aus London aufs Korn nahm, die nahelegten, dass es für die Briten kein großes Problem wäre, wenn man zum Ende der Austrittsverhandlungen ohne Vereinbarung dastehe. Es scheint so, als seien beide Seiten versucht, kurz vor Verhandlungsbeginn den Druck auf die Gegenseite zu erhöhen. Wenn die erst begonnen haben, wird's sogleich kompliziert. Gleich zum Auftakt will London die künftigen Rechte von Briten in der EU und umgekehrt von EU-Bürgern in Großbritannien klären. Und dann geht's auch schon ums Geld. Die Kontinentaleuropäer werden der Insel die Austrittsrechnung vorlegen, also eine Art Auflistung noch ausstehender Zahlungen, die sich Berichten zufolge auf immerhin 60 Milliarden Euro belaufen könnte. Dann erst, wenn das alles geklärt ist, wird es um die künftige Beziehung zwischen der EU und dem Königreich gehen.
Großbritannien will am kommenden Mittwoch in die Verhandlungen über den Ausstieg aus der EU eintreten, soweit Kai Küstner. Europa will ja verhindern, dass Migranten weiter über das Mittelmeer fliehen. Und um das durchzusetzen, haben sich heute in Rom Innenminister aus mehreren europäischen und auch nordafrikanischen Ländern getroffen. Und in ihren Plänen, da nimmt Libyen eine Schlüsselstellung ein. Dem zerrütteten Land ist es bislang allerdings nicht gelungen, wie vereinbart, Schlepperbanden aufzuhalten. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Der Anfang ist gemacht. Die Innenminister aus 7 europäischen und 3 nordafrikanischen Staaten wollen sich ab jetzt öfter treffen, um die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen. Und nicht nur Italiens Innenminister Mauro Minniti weiß, das Schlüsselland dabei ist Libyen. Unser Engagement entspricht einer tiefen Überzeugung. Der Kampf gegen die Schleuserbanden und die Stabilität Libyens sind zwei Seiten derselben Medaille. Die erste wichtige Frage ist die Kontrolle der libyschen Gewässer. Der zweite wichtige Punkt ist die Kontrolle der Grenzen im Süden Libyens. Libyen ist das Problem in dieser Krise schlechthin. Ein zerfallenes Land. Die Regierungsvertreter, die heute in Rom dabei waren, haben nur die Kontrolle in einem Teil des Landes. Migranten, die dort gestrandet sind und die von dort aus weiter nach Europa wollen, erleben Gewalt und Terror und müssen sich am Ende doch in die Hände der Schleuser begeben, sagt Riccardo Nuri, Pressesprecher von Amnesty Italia.
Tutto il movimento di migranti richiedenti asilo è affidato.
Der gesamte Transport von Migranten und Asylbewerbern ist Milizen, bewaffneten Banden, der organisierten Kriminalität, den Schleppern überlassen. Eines Tages muss sich Europa des großen Fehlers bewusst werden, dass sie den Migranten als einzige Möglichkeit gelassen haben, ihr Leben in die Hände der organisierten Kriminalität zu legen. Das hat für unendlich viel Leid gesorgt. Wie andere Menschenrechtsorganisationen auch, setzt Amnesty auf legale Wege der Schutzbedürftigen nach Europa. Der deutsche Innenminister, der auch beim Treffen in Rom dabei war, setzt andere Akzente. Die Abschreckungspolitik und der Grenzschutz Europas waren bislang nicht wirksam genug. Thomas de Maizière setzt auch auf die Kooperation mit den nordafrikanischen Staaten, um das zu verbessern.
Deswegen müssen wir früh versuchen, schon südlich von Libyen die Menschen daran zu hindern, sich durch Libyen auf den Weg zu machen. Wir müssen den Grenzschutz verstärken, den Küstenschutz auch Libyens. Dann bleibt auch Raum, dass wir uns um die kümmern, die wirklich schutzbedürftig sind.
Über das eigentliche Thema, die Fluchtursachen, wurde hingegen kaum diskutiert. Dafür fehlten am Verhandlungstisch Vertreter der Staaten südlich der Sahara, wie Eritrea und Nigeria, aus denen die meisten Migranten auf der zentralen Mittelmeerroute stammen. Doch Italiens Innenminister ist sich bewusst, das ist ein dickes Brett, was es zu bohren gilt. Das Ziel muss sein, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass sie aus ihren Heimatländern gar nicht erst aufbrechen. Da, wo sie aufbrechen, einschreiten, auf die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen einwirken, damit der Aufbruch nicht mehr notwendig ist. Aber all das kommt natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist ein Weg.
Babyboomer Generation X und jetzt die Generation Y. Jede Zeit hat für Jugendliche ganz besondere Herausforderungen. Den meisten stehen viele Wege in ein erfolgreiches Leben offen. Doch jeder Vierte muss mit schlechten Startchancen kämpfen. Davor warnt die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Julia Barth berichtet.
Die Chancen für den Nachwuchs haben sich verbessert, gut sind sie aber längst noch nicht für alle. In ihrer Analyse kommt die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe auf 3,7 Millionen und damit 28% der unter 18-Jährigen, die in Deutschland nach wie vor sozial abgehängt sind und damit zu den Verlierern ihrer Generation gehören. Jeder fünfte junge Mensch ist von Armut bedroht und die wird auch heute noch häufig weitervererbt, sagt die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, Karin Böllert.
Das trifft für positive wie für negative Chancen zu. Der Bildungserfolg hängt immer noch maßgeblich vom Elternhaus ab.
Eine Forderung der Arbeitsgemeinschaft ist deshalb, Eltern mit geringem oder keinem Einkommen besser zu fördern, etwa durch ein einkommensabhängiges Kindergeld. Großen Nachholbedarf sieht die Arbeitsgemeinschaft bei den Kitas, wie Jens Botmann von der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik erklärt.
Das Angebot scheint noch nicht bedarfsgerecht zu sein. Geht man von Elternwünschen aus. Eine DJI-Studie stellt hierzu fest, 46% der in Frage kommenden Eltern wünschen sich einen U3-Platz. Die Kapazitäten reichen aktuell für 33%.
Um die Startchancen von Kindern zu verbessern, fordert die Arbeitsgemeinschaft aber vor allem eine Qualitätsoffensive in Kitas. Also kleinere Gruppen, einen besseren Betreuungsschlüssel und mehr Personal, das vor allem für Leitungsposten in Kitas fehlt. Davon sollten nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft auch deutlich mehr Flüchtlingskinder profitieren als bisher. Denn ohne den Kita-Besuch, so Karin Böllert, wird eine große Chance auf Integration vertan.
Wir fordern für alle unter 6-jährigen Flüchtlingskinder einen Kita-Platz. Es geht nicht an, dass die zentrale Scharnierstelle, wo Integration frühzeitig und am besten gelingt, davon abhängig gemacht wird, ob Eltern berufstätig sind oder nicht.
Schlechte Noten stellt Böllert auch den Ganztagsschulen aus. Sie ist überzeugt, in puncto Bildungsgerechtigkeit hält die Ganztagsschule bisher nicht das, was sie ursprünglich an Mehrwert für die Kinder versprochen hat.
Sie ist für sie nicht jugendgerecht, sie ist langweilig. Und auch Eltern haben an die Ganztagsschule andere Erwartungen als das, was in Ganztagsschulen stattfindet. Sie wollen mehr lebenspraktische Fähigkeiten für ihre Kinder und nicht quasi die Fortsetzung des Unterrichts in den Nachmittag hinein.
Um das Angebot zu verbessern, müssten die Schulen künftig noch stärker von der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt werden, in die inzwischen jährlich knapp 41 Milliarden Euro fließen, vor allem von den Kommunen. Hier wünscht sich die Arbeitsgemeinschaft eine stärkere Beteiligung des Bundes. Eine Forderung, die sie mitnimmt auf den Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Düsseldorf. Dort soll die Analyse der Arbeitsgemeinschaft nächste Woche mit politischen Entscheidern und Fachleuten diskutiert werden.
In Hannover, da ist mal wieder Cebit Computermesse und dieses Jahr unter dem Motto Deconomy. Und damit ist auch bereits gesagt, wo es hingeht. Der voll durchdigitalisierten Welt soll die Zukunft gehören. Digitale Steuerung wird in jeden Lebensbereich vordringen. Japan ist in diesem Jahr der Cebit-Partner und von dort erhofft sich die deutsche IT-Branche Auftrieb. Japans Regierungschef Abe sagte, man brauche keine Mauern, sondern Offenheit und Zusammenarbeit. Und so geht nicht nur ein technologisches, sondern auch ein politisches Signal von dieser Messe aus. Wolfgang Landmesser hat sich dort umgesehen.
Wie die Digitalisierung den Alltag verändern könnte, ist in den Cebit-Messehallen auf vielen Ständen zu erleben, zum Beispiel beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Die Forscher arbeiten an einem sogenannten Exoskelett, also einem Roboter, der von außen am Körper angebracht die Funktionen des menschlichen Körpers unterstützt oder alleine ausführt. In einem konkreten Projekt soll das Exoskelett Schlaganfallpatienten in der Reha dabei helfen, betroffene Körperpartien wieder selbstständig zu bewegen. Wie es funktioniert, erklärt der junge Ingenieur Martin Malwitz.
Der Mensch schaut zum Beispiel eine Flasche an, möchte sich da ein Glas eingießen. Dieses wird erkannt, die Restaktivität im Muskel wird bestätigt. Die EEG-Signale geben auch eine positive Klassifikation der Bewegung. Dann wird sie vom Roboter ausgeführt.
Ein ganz anderes Beispiel aus dem Drohnenpark in Halle 17. Die ostwestfälische Firma Globe UAV hat ein Steuerungssystem für professionelle Drohnen entwickelt. Die sogenannten Multikopter lassen sich damit vom Schreibtisch aus steuern, auch wenn die Fluggeräte hunderte Kilometer entfernt im Einsatz sind. Die Datenübertragung basiert auf Mobilfunk. Die Einsatzgebiete sind vielfältig, sagt Firmengründer Jörg Brinkmeier.
Wir haben eine Thermalkamera, die wir einbinden zum Auffinden von vermissten Personen zum Beispiel. Wir können die Wartung von Windkrafträdern, von Solarfeldern übernehmen damit.
Solche praktischen Anwendungen werden auf der Cebit jetzt immer häufiger, meint Thorsten Dirks, Präsident des Branchenverbands Bitkom. So werde die Digitalisierung für viele noch ein abstrakter Begriff erlebbar.
Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz, also intelligente Algorithmen, erst jetzt ihre Kraft entfalten werden, nachdem wir das Thema Big Data haben. Weil was hilft Ihnen ein Algorithmus, wenn Sie nicht die Daten haben?
Der Verband der deutschen IT-Branche wollte wissen, was die Bevölkerung hierzulande von der Digitalisierung hält. Ergebnis einer heute vorgestellten Umfrage: 2/3 der Deutschen sehen die Digitalisierung als Chance. Über die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass sie mehr Wohlstand bringt. 1/3 rechnet mit weniger Wohlstand. Allerdings sagen auch mehr als 50% der Deutschen, die Digitalisierung gefährdet Jobs. Insgesamt ist Bitkom-Chef Dirks aber zuversichtlich, dass die Bevölkerung bei der digitalen Revolution mitzieht.
Wir müssen einfach diese Diskussion lostreten. Wir müssen die Menschen mitnehmen auf eine Reise der Digitalisierung. Ich glaube, Menschen gehen da offener mit um. Nehmen Sie allein, was Menschen in den letzten 10 Jahren mit ihrem Smartphones machen, wie das Verhalten und nicht nur Kommunikationsverhalten verändert hat. Ich glaube, das zeigt, dass die Menschen schon ganz gut vorbereitet sind auf diesen Wandel und auf diese Veränderung.
Viel akzeptierter sind die modernen Technologien in Japan. Shinzo Abe, der Ministerpräsident des diesjährigen Cebit-Partnerlandes, präsentierte sich beim traditionellen Messerundgang mit der Bundeskanzlerin selbstbewusst.
Diesmal sind 118 Unternehmen aus Japan auf der Cebit zusammengekommen. Kaum ein anderes Partnerland war bisher mit so vielen Unternehmen vertreten. Dies ist Ausdruck unseres starken Willens, mit Deutschland wirtschaftlich zusammenzuwachsen.
Angela Merkel zeigte sich offen für eine enge Zusammenarbeit mit Japan, gerade in Zeiten, wo es mit anderen Partnern, etwa in Fragen des Welthandels, schwierig sei, ohne die USA konkret zu nennen.
In Hannover hat die Cebit für Besucher geöffnet, soweit Wolfgang Landmesser. Ich sage für heute Tschüss, mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.